Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Das ist der deutsche Fanclub des amtierenden Super Bowl Champions. Ja, ist auch mal wieder schön, das sozusagen. Wir haben uns heute hier versammelt für die erste, nicht die erste nach Super Bowl Folge. Wir hatten ja schon den Recap, aber die erste Offseason Folge. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern zum einen lieben Henry.
Einen wunderschönen guten Abend. Es fühlt sich gut an, als amtierender Super Bowl Champion mal wieder einen Podcast zu machen.
Ja, oder? Finde ich auch. Und zum anderen dabei der geschätzte Kollege Dominik.
Servus, hallo, ja. Besser geht's kaum, oder? Gute Ausgangsposition und lass uns ein bisschen quatschen.
Absolut. Man muss dazu sagen, ich muss persönlich ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ich ja doch einiges angekündigt habe in der Recap, worum wir uns in der Offseason so kümmern wollen mit Saisonrückblicksfolgen und Vorschau auf die Free Agency und Needs und so weiter. Ist irgendwie alles nichts geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte auch so gar nicht das Bedürfnis, mich schon groß mit der Free Agency zu beschäftigen, weil ich hatte so eine innere Zufriedenheit, dass ich mir so dachte, ja gut, jetzt hat man das Ziel erreicht und jetzt kann man mal ganz entspannt auf die nächste Saison schauen. Und in den letzten Jahren war es irgendwie immer deutlich spannender, schon mal Richtung Free Agency zu schauen und zu gucken, okay, ne, wen kann man jetzt holen, um irgendwie das nächste Level zu erreichen. Und dadurch, dass das irgendwie so gar nicht war, hielt sich das bei mir doch sehr in Grenzen. Und dadurch haben wir jetzt auch so ein bisschen versäumt, dann die Podcasts entsprechend aufzunehmen. Vielleicht sehen es ja einige von euch ähnlich und haben es gar nicht so sehr vermisst. Ich meine, es ist jetzt ungefähr einen Monat her. Von daher, ja, vielleicht könnt ihr beiden mal sagen, ob ihr es ähnlich gesehen habt oder ob ihr genauso heiß auf die Free Agency wart wie in den letzten Jahren.
Ja, ich will nicht mal starten darf. Ich bei mir war es ähnlich. Ich habe mir auch danach gedacht, so, und was jetzt? Also, was ist jetzt eigentlich der nächste Step? Und irgendwie, natürlich hofft man, dass man das Ganze vielleicht irgendwie wiederholen kann, so schnell wie möglich. Aber ja, bei mir war es auch eher, ich war auch eher ein bisschen ausgelaugt im positiven Sinne, habe mir auch gedacht, ja, schauen wir mal ein bisschen, was sich so tut. Wer sind so interessante Picks? Aber sind wir ganz ehrlich, wenn du an Pick 32 dran bist im Draft in der ersten Runde, dann ist das auch nicht mehr ganz so spannend, wie wenn du irgendwo in der Mitte herumpickst oder vielleicht sogar zu Beginn. Aber Gott sei Dank ist es so. Also ich bin ja happy drüber. Aber es ist definitiv eine Offseason, die ich jetzt so auch noch nicht hatte, muss man sagen. Auch vor allem, seitdem ich mich jetzt so intensiv beschäftige und jetzt auch hier mit euch bin. Also das ist jetzt schon mal was anderes, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber jetzt finde ich es doch spannend. Und jetzt, wo wir hineingehen, ich glaube, es gibt auch einiges an Diskussionspotenzial und bin auch schon auf eure Ticks sehr gespannt.
Wie ist bei dir, Henry? Also
ich muss sagen, dass ich direkt nach der Super Bowl so ein bisschen leer war irgendwie. Ich weiß nicht, es gab irgendwie nicht mehr so dieses große Ziel, dass man dann, weißt du, wenn man, wie man sich so irgendwie das wünscht, dann hat man's. Dann hat man sich irgendwie vorher vorgestellt, okay, jetzt hab ich's und jetzt.
Genau das.
Ja, ich muss auch sagen, so dann kurz bevor die Free Agency losgegangen ist, muss ich sagen, habe ich jetzt gerade schon wieder richtig Bock auf die neue Saison bekommen, weil man so auch mit dieser Gelassenheit reingehen kann, dass man den Super Bowl geholt hat und man irgendwie langsam wieder, also zumindest geht es nur mir so, langsam aber sicher wieder Bock kriegt, jetzt dann auch den Titel quasi verteidigen zu wollen, auch wenn sich das ein bisschen frech gegenüber anderen Fans anhört, die schon, keine Ahnung, seit Ewigkeiten nicht mal mehr in den Playoffs waren. Aber ich muss sagen, ich war erst so ein bisschen so motivationslos, sag ich jetzt mal was sagen, in Bezug auf so die Offseason. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade schon wieder Bock gekriegt und auch jetzt mit dem Beginn der Free Agency kommt das jetzt irgendwie alles wieder so ein bisschen für mich zurück. Und irgendwie ist es auch so ein langsam sich setzendes Gefühl der Glücklichkeit, sage ich jetzt mal. Zumindest war es bei mir jetzt so post-Super Bowl, dass man irgendwie so eine innere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit hatte, die ich sonst noch nie als Seahawks-Fan halt hatte, weil ich halt auch Super Bowl gewonnen habe.
Ja, nee, verstehe ich wohl. Ich bin zum Beispiel auch noch gar nicht im Draft drin. Also ich glaube, so in den letzten Jahren zu dem Zeitpunkt hätte ich selbst schon ein paar Spieler irgendwie gesehen und mich da ein bisschen mal eingelesen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da irgendwie gut ist und wer für die Seahawks interessant sein könnte da an 32. Wir haben ja auch insgesamt nur 4 Picks, also das wird sowieso spannend, ob die Seahawks es hinbekommen, da ein bisschen zurückzutraden, ein bisschen mehr Draftmaterial zu sammeln. Aber ja, so diese ganzen Themen, dieses Jahr irgendwie ein bisschen, ja, bisschen weniger wichtig als sonst. Auch wenn wir jetzt die nächsten 10 Jahre scheiße werden. Ja, mein Gott, ne? Aber wir haben es jetzt einmal geschafft.
Ja, aber ich muss auch schon sagen, ne?
Ja, es muss nicht sein, aber.
Ich habe vor dem Super Bowl gesagt, ich werde nicht mehr nach irgendwie deinem Super Bowl-Sieg fragen für die nächsten 10 Jahre. Was passiert irgendwie 1 oder 2 Wochen später? Denke ich mir so, eigentlich habe ich jetzt nicht so gemeint.
Ich sage ganz ehrlich, wenn wir da in der ersten Woche ein schlechtes Spiel sehen, bei den Seahawks, sind wir sofort wieder dabei am Ragen und regen uns auf und werden uns beschweren. Also ich glaube, man kommt relativ schnell Gott sei Dank wieder in diesen Modus hinein. Aber irgendwie, ja, es ist so eine Lehre und auch die Motivation dahinter. Ich persönlich finde es spannend, wie das für die Spieler ist auch und auch für die Coaches, weil natürlich die mit ganz anderen Anspruch. Und da geht es ja auch um Geld, das sind deren Jobs klarerweise. Aber ich glaube auch, ja, vielleicht sind die Seahawks auch ein bisschen eingeschlafen, hat, könnte man ja, um so vorwegzugreifen, auch schon mal sagen, in der Agency. Naja. Also könnte man zumindest irgendwie die Vermutung haben. Aber ja, prinzipiell.
John Schneider ist satt.
Ja, oder? Also vielleicht ist es wirklich so ein bisschen. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, aber irgendwie komische Ausgangssituation. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Mir ging es fast zu einfach, wie wir den Super Bowl geholt haben. Fast zu schnell. Es war nicht diese Vorbereitung Jahre hinweg und jetzt, oh, McDonald hätte sich jetzt mal verdient und der oder der Spieler, sondern es war dann einfach da. Und irgendwann haben wir uns die Season über angefreundet, damit wir irgendwie doch Favorit sind, in den meisten Power Rankings ganz oben stehen. Und dann haben wir ihn wirklich geholt, den Super Bowl. Und irgendwie ein bisschen unwirklich.
Ja, es war nicht so dieses typische man hat vor der Saison schon das Gefühl, okay, das Team ist jetzt soweit, sondern das kam dann irgendwie erst während der Saison, das stimmt schon.
Ja, das war eigentlich so ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Also erst die ersten paar Wochen der Saison war so, ja, es ist ganz gut, aber wir werden jetzt eh nicht so in dem tiefen Playoff-Run zu tun haben. Dann so, weil nach DVOA sind wir jetzt nach den ersten 8 Wochen als Teams aller Zeiten. Und dann denkt man sich, und dann ging es immer so weiter. Kleiner Bump dann mit dem ersten Rams-Game, aber danach ging es ja dann wieder irgendwie steil bergauf und die Expectations sind immer weiter gestiegen und irgendwann hat man sie dann echt gedacht, so okay, es könnte was werden und ja, das war echt magisch, muss man sagen.
Muss jetzt, klingt jetzt ganz cocky, aber glaubt ihr jetzt im Nachhinein betrachtet, rein von der Spannung für euch, war der Gegner im Super Bowl zu einfach? Also jetzt ehrliche Frage, es klingt extrem cocky, ich weiß, aber für mich war wirklich, seitdem wir dieses Rams-Spiel gewonnen haben, für mich gab es in meinem Kopf nicht mehr die Variante, dass wir verlieren werden, auch wenn ich es nicht irgendwie verschreien wollte und immer gesagt habe, okay, wir müssen das Spiel erst gewinnen, aber für mich gab es die Variante irgendwie gar nicht mehr.
Ja, also ich war schon recht selbstbewusst dann vor dem Spiel, definitiv. Habe auch das erste Mal in meinem Leben mir einen Sportwetten-Account erstellt, um auf die Seahawks zu setzen, weil ich doch relativ sicher war, dass das was werden kann. Hat dann natürlich auch geklappt. Also ja, so das Spiel gegen die Niners und dann gegen die Rams, da hatte ich auf jeden Fall deutlich mehr Anspannung vor dem Spiel und auch während des Spiels. Gut, bei den Niners ging es dann recht schnell, aber gerade im Rams-Spiel, das war schon, das war schon was ganz anderes, was da im Körper passiert ist. Und als der Super Bowl dann gewonnen war, war es natürlich trotzdem eine extreme Erleichterung, aber ja, es war schon, ich meine, wir haben ja relativ ausführlich schon in der Recap drüber gesprochen, aber Dominik, du hattest ja die Chance jetzt noch nicht. Aber ja, es war schon so, dass der Super Bowl an sich dann eher in Anführungszeichen noch die kleinere Hürde war im Vergleich zum Championship Game. Ja. Aber gut, wir wollen nach vorne blicken, würde ich sagen. Und das tun wir, bevor wir hier ganz tief einsteigen in die Free Agency, natürlich erstmal mit unseren Seahawks News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und hier beginnen wir mit einer kurzen Coaching-News, die natürlich Stand jetzt schon total veraltet ist, weil es ja schon eine Weile her ist, dass das passiert ist. Die Seahawks haben einen neuen Offensive Coordinator mit dem Namen Brian Flurry, der Clint Kubiak ersetzt, der ja als Headcoach zu den Las Vegas Raiders gegangen ist. Flurry war zuvor bei den 49ers unterwegs als Tight-End-Coach und Run-Game-Coordinator, ursprünglich sogar auf der defensiven Seite, also hat gewechselt vom Defensive-Coach zum Offensive-Coach, sieht man, glaube ich, auch nicht ganz so häufig, ist bisher noch ohne Erfahrung, was das Play-Calling selbst angeht, also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie er sich da macht. Im Endeffekt, glaube ich, kann man jetzt keine allzu großen Veränderungen erwarten. Ich meine, Kubiak kam auch aus dem Shanahan-Tree. Flurry hat auch schon gesagt, er plant da jetzt nicht irgendwelche tiefgreifenden schematischen Änderungen zu machen, aber gegebenenfalls hier und da wird es sicherlich Anpassungen geben. Gerade auch da er ja Titans-Coach war, kann man vielleicht drüber nachdenken. Vielleicht wird er da die Titans nochmal ein bisschen stärker einbinden, wenn Arroyo vielleicht auch wieder fit ist. Aber das sind, glaube ich, alles Spekulationen. So wie er sich geäußert hat, klang es auf jeden Fall nicht so, als würde da jetzt die offensive Revolution zu erwarten sein. Und ich denke mal, darum hat man die auch geholt. Spannend vielleicht noch, ursprünglich hieß es, nachdem bekannt wurde, dass Kubiak wohl die Seahawks verlässt, dass man intern jemanden befördern wollte. Da wurden dann auch mehrere Coaches interviewt, aber scheinbar war da niemand dabei, dem man die Rolle zugetraut hat und hat dann eben doch extern vergeben. So ein bisschen Henry, ne, wie in der Kapitolversicherung damals, als Turgulu und Stromberg eigentlich die Chancen hatten und dann wurde doch extern vergeben. Also
starker Vergleich. Aber oder? Ich muss auch sagen, ne, es spricht ja eigentlich auch für Brian Flurry, dass er quasi in dem Interview, quasi mit dem Interview wahrscheinlich, so wie, wenn man es von außen betrachtet, der sich den Job gesichert hat. Also ich glaube, dass er extrem gut interviewt hat, dass er auch dann wahrscheinlich sehr gut geklickt hat mit Mike McDonald. Man muss auch sagen, bei dem ersten OC-Hire, als Mike McDonald dann Headcoach wurde, da hat er ja noch nicht so viel hat er noch nicht so ein großes Möttchen mitgesprochen, weil irgendwie alles on the fly quasi erst installiert wurde und das ja so ein bisschen so ein Schneider-Hire war, glaube ich. Das zweite mit Kubiak, das war, glaube ich, dann eher so ein McDonald-Hire und ich vertraue da eigentlich auch ihm, dass er da jetzt auch die richtige Entscheidung getroffen hat und auch so ein bisschen so seine offensive Identität für sich gefunden hat, also Mike McDonald jetzt, und da auch so seinen Guy jetzt eben hat. Und ich glaube, das kann eigentlich nur ein positives Zeichen sein, wenn er sich da gegenüber auch den internen Kandidaten eben als externer durchgesetzt hat in dem Interviewprozess, weil ich glaube, wenige von uns haben, als es jetzt announced wurde, dass er interviewt, gedacht, dass eben jetzt der Thailand-Coach der 49ers bei uns der nächste Offensive Coordinator wird.
Ja, nee, also ich bin gespannt, ob man vielleicht direkt am Anfang schon irgendwie Änderungen sehen kann. Ich meine, ganz gleich sieht die Offense ja sowieso nicht aus. Man hat ja auch personelle Änderungen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber bin gespannt, inwiefern Brian Flurry da der Offense seinen Stempel aufdrückt. Und damit kommen wir zu den Free Agency News. Wir haben es jetzt hier einmal nochmal in den News mit drin, einfach alle Spieler einmal kurz aufgelistet. Aber im Thema der Woche gehen wir natürlich nochmal ganz detailliert auf die wichtigsten Zu- und Abgänge ein, wobei sind dann doch eher mehr Abgänge. Genau, verlassen haben die Seahawks unter anderem Running Back Ken Walker, der ist jetzt zu den Chiefs gegangen oder schreibt dafür 3 Jahre bis zu 45 Millionen. Edge Rusher Boye Mafe geht zu den Bengals, 3 Jahre bis zu 60 Millionen. Safety Kobe Bryant zu den Bears, 3 Jahre bis zu 40 Millionen. Terry Woolen zu den Eagles, 1 Jahr bis zu 15 Millionen. Und Derrick Young zu den Raiders, das sind jetzt, soweit ich das gesehen habe, noch keine Vertragsdetails bekannt. Eigene Free Agents haben die Seahawks einige gehalten, unter anderem Wide Receiver Rashid Shaheed, der bleibt für 3 Jahre 51 Millionen. Josh Job, 3 Jahre 24 Millionen. Drake Thomas, 2 Jahre 8 Millionen. Safety Ty O'Connor, der über den Tender und genauso wie George Halani ebenfalls über den Tender bleibt. Chris Stoll bleibt für 2 Jahre. Josh Jones, 1 Jahr. Brandon Peely, 1 Jahr. Und AJ Finley bleibt ebenfalls. Das sollten, ich glaube, Brady Russell ist auch noch, habe ich jetzt hier gar nicht mehr stehen, aber der bleibt auch. Also einige hausinterne Free Agents, die Seahawks wieder verpflichtet haben und damit eben auch für eine gewisse Tiefe im Kader sorgen. Da hat John Schneider auch drüber gesprochen, dass man wirklich versucht, einen kompetitiven Kader mit viel Tiefe auszustatten.
Vielleicht ist es jetzt ein blöder Moment für mich, aber hast du jetzt Jake Bobo auch gerade genannt?
Ich bin mir nicht sicher. Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Er hat den Tender nämlich bekommen, der Original Round Tender oder sowas, also irgendwie 3 Millionen oder sowas in die Richtung. Kann aber auch sein, dass er noch einen neuen Vertrag kriegt und die das nochmal neu aushandeln, aber der bleibt auch da.
Ja, perfekt. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, Jack Bobo bleibt den Seahawks damit erhalten, nachdem einige schon so ein bisschen Sorge hatten, dass es das vielleicht war. Aber der Homeboy bleibt auf jeden Fall da. Und es gibt auch Neuzugänge, allerdings doch sehr beschränkt. Zum einen Running Back Emmanuel Wilson, der hat für 1 Jahr unterschrieben, 2,1 Millionen. Und Safety Rodney Thomas, ebenfalls 1-Jahresvertrag. Da habe ich jetzt auch noch keine finanzielle Entlohnung gesehen, aber das dürfte sich auf jeden Fall auch an Grenzen halten. Ja, das war es auch schon. Stand jetzt, 13.3.
Wir beenden jetzt, ne?
Kurz, genau, kurz vor 19 Uhr haben wir es gerade. Also, das ist der aktuelle Stand. Höchstwahrscheinlich wird dann direkt nach der Aufnahme irgendwas passieren. Monster Trade oder ein Signing, aber das ist das, worüber wir heute reden können. Und ja, soviel zu den News. Und wie angesprochen, geht's jetzt ins Thema der Woche und da sprechen wir natürlich nochmal ganz detailliert über die wichtigsten Zu- und Abgänge.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Bevor wir inhaltlich detailliert auf die einzelnen Spieler eingehen, vielleicht einmal ein kurzes Zwischenfazit zur Free Agency. Dominik, fang du gerne mal an. Wie zufrieden bist du bisher? Was sind vielleicht Überraschungen? Womit hast du gerechnet? Und ja, was verfolgen die Seahawks so für eine Strategie deiner Meinung nach?
Also Zufriedenheit ist natürlich, wie du angesprochen hast, wenn wir doch einige Keyplayer verloren haben, kaum wen Neues dazugeholt haben jetzt extern. Ja, wie zufrieden soll man dann sein? Also es ist irgendwie schwierig, wenn man den Super Bowl MVP verliert und auch den ein oder anderen liebgewonnenen Spieler, weil es war ja jedem bewusst, dass nicht jeder bleiben wird, aber trotzdem irgendwie hofft man sich doch, dass so viel von diesem Super Bowl-Team wie möglich übrig bleibt. Zumindest ging es mir so. Deswegen, ich bin jetzt niemandem böse oder so und denke mir, McDonald hat sicherlich seinen Plan schon, Schneider weiß auch, was er tut. Also, ich meine, mehr Vertrauen kann man gar nicht haben, wenn in den Coaching-Staff oder auch an einen General Manager, wenn man gerade den Super Bowl geholt hat. Also, ja, ich bin einfach mal optimistisch, dass die schon die richtigen Schachzüge treffen werden. Überraschungen vielleicht ein bisschen, dass wir niemanden von diesen vermeintlich größeren Namen gehalten haben. Also das ist, wenn man es so möchte, Rashid Shaheed, ja, der ist schon auch doch dabei, aber sonst keiner von diesen, ich sag mal, Seahawks Urgestein unter Anführungszeichen im Sinne, dass wir sie gedraftet haben und groß gemacht haben, wie ein Ken Walker, wie ein Rick Warren, wie ein Kobe Bryant, wie ein Boye Mafe. Das sind ja alles sehr, sehr starke Spieler geworden über die Jahre hinweg, von denen wir keinen wirklich behalten haben. Dachte, dass da vielleicht schon der ein oder andere übrig bleiben wird. Aber prinzipiell ist es wirklich interessant zu sehen, dass die Seahawks scheinbar langfristig denken, nicht die allergrößten Blockbuster-Moves machen für, ich weiß nicht, einen Max Crosby traden. Könnte ja noch passieren, jetzt doch wieder neuerdings. Aber ja. So viel zu dem Thema. Also ja, es ist interessant zu sehen, dass sie sich scheinbar jetzt nicht darauf fixieren, jetzt gerade diesen Super Bowl-winning Kader zu haben, sondern dass sie halt weiterhin dabei bleiben, ein langfristig kompetitives Team aufbauen zu wollen. Eben auch Compensatory Picks vielleicht bekommen werden durch die ganzen Abgänge. Also im Endeffekt schon auch ein guter Plan, sich von John Schneider und jetzt nicht alles in nochmal dieses eine Jahr zu stecken und danach vielleicht dann schlecht auszusehen.
Ja, ja, ich finde es halt, also ich meine, du hast angesprochen, die Spiele, die wir gedraftet haben, man musste sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das damals für eine Draftklasse war, ja. Ne? Also 2022. Dadurch haben die Seahawks ja dieses Jahr so viele Free Agents, weil das ja alles ursprünglich selbst gedraftete Spieler waren. Also ich meine, Charles Cross und Abram Lucas hat man ja gehalten. Aber ansonsten, Boye Mafe, Ken Walker, Kobe Bryant, Rick Woolen, also auch der Rick Young, das ist alles die gleiche Draftklasse gewesen. Also das ist schon Wahnsinn, was man da für Qualität in diesem Draft geholt hat. Also auch wenn das jetzt, ich sag mal, von denen jetzt keiner so die absolute Elite der Elite war, aber aus einem Draft so viele, ich sag mal, überdurchschnittliche Starter zu holen, das ist schon wirklich extrem ungewöhnlich und finde ich sehr beeindruckend, sollte man nochmal kurz erwähnt haben. Ja, ansonsten so Zwischenfazit bin ich voll bei dir, was die Strategie angeht. Also ich bin fast ein bisschen irritiert, ob die Seahawks vielleicht ihre eigene Leistung selber so ein bisschen als Anomalie ansehen. Also dass es dann letzte Saison tatsächlich gereicht hat für den Titel. Und dass sie gar nicht irgendwie denken, okay, wenn wir jetzt, ne, jetzt um weiter kompetitiv zu sein, müssen wir jetzt nochmal hier ein bisschen nachlegen und dann können wir den Titel nochmal holen, sondern dass da wirklich der Gedanke vielleicht sein könnte, man weiß es ja nicht. Eigentlich waren wir irgendwie ein Jahr unserer Timeline voraus und darum müssen wir jetzt weiter langfristig denken und vielleicht auch für nächstes Jahr dann ein paar Compensatory Picks sammeln und gar nicht so, ja, jetzt so diese Splash-Moves machen. Ich weiß nicht, Henry, wie siehst du das? Glaubst du, das könnte ein Gedanke sein oder denke ich da zu viel rein?
Ja, ich glaube, John Schneider hat so feste Prinzipien, was seine Herangehensweise an die Free Agency angeht. Und auch, ja, da auch seine Limits, sage ich mal, inwieweit du bereit bist, gewisse Spieler auf gewissen Positionen dann zu bezahlen, vor allem wenn sie halt den Markt hitten. Also grundsätzlich muss ich nochmal sagen, zur Free Agency, also ich verstehe manchmal so ein bisschen die Panik nicht ganz von den Seahawks-Fans in den letzten Tagen. Also ich bin mit den meisten Entscheidungen eigentlich zufrieden, so wie sie gemacht wurden. Klar hat man manchmal da ein paar Disagreements, aber ich habe auch so ein bisschen Grundvertrauen in das Front Office entwickelt.
Sonst war es immer so sehr kritisch, wenn Leute gesagt haben, ja, die wissen schon, was sie tun. Mittlerweile denke ich mir auch so, ja gut, die haben gerade Super Bowl gewonnen.
Ja, nee, aber gerade wenn man sich anschaut, welche Spieler jetzt gehen gelassen wurden, das waren jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, Elite-Spieler, die man unbedingt hätte halten müssen auf ihren Positionen. Das waren gute, bisher gute Spieler, aber gerade auch zu den Preisen, zu denen sie da gegangen sind, wenn ich jetzt an den Boye Mafe beispielsweise denke oder an Kenneth Walker, dann ist es vollkommen verständlich, da nicht mitzugehen. Und ich glaube, was man in Rosterbildung halt nicht machen sollte, ist, gute Spieler irgendwie fürstlich zu bezahlen in der Free Agency. Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, so wie man es gemacht hat.
Naja, also auch im Hinblick darauf, dass die Seahawks bis jetzt eigentlich außer zwei Spielern für um die 2 Millionen keinen einzigen wirklich namhaften externen Free Agent gesigned haben, ob da nicht irgendwie so ein bisschen der Gedanke vielleicht auch da ist, das letzte Jahr war so ein bisschen eine Anomalie und wir waren eigentlich so ein bisschen vor unserer Zeit. Und darum wollen wir jetzt doch eher wieder langfristig denken, statt mit teuren Free Agents das Team so aufzubauen, dass es auch diese Saison wieder sehr, sehr kompetitiv sein kann.
Das ist, glaube ich, halt gar nicht mal, weil das jetzt auch keine absoluten Säulen sind, die uns weggefallen sind. Es sind jetzt zwei bis drei Starter jetzt von dem ganzen Super Bowl-Roster, die jetzt quasi über die Free Agency gegangen sind. Und klar, es ist so, dass die Seahawks die nicht direkt ersetzt haben mit externen Free Agents, aber ich finde es auch vollkommen legitim, da auch das Compensatory Pick Game zum Beispiel zu spielen. Die Seahawks haben Stand jetzt 2027 4 Compensatory Picks und auch mit 12 die meisten Picks aller Teams. Compensatory Picks sind vor allem jetzt inzwischen so wertvoll, wenn man diese auch traden kann. Und das sind alles Dinge, die da halt reinspielen, die man da einfach mit bedenken muss. Und ich glaube, für ein nachhaltiges Roster-Building hat sich jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren da eben gezeigt, auch vor allem mit dieser Klasse, ist es, glaube ich, ganz wichtig, da möglichst viele dieser Picks eben zu behalten und auch über den Draft das Team aufzubauen. Das wäre so mein Take dazu. Ich glaube, dass man diese Spieler auch anderweitig noch ersetzen kann, auch wenn man jetzt nicht direkt über die Free Agency da extern dazu geholt hat.
Ja, da hoffen wir es auf jeden Fall. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, was man mit dem Cap Space denn vorhat. Also man sitzt jetzt noch auf 42 Millionen. Ich hätte nichts dagegen, wenn man da auch ein bisschen was von dann in Spieler eben stecken würde.
Ja. Andererseits kann man den Capspace auch ins nächste Jahr mit reinnehmen, wo dann auch Verträge von Spielern, die man noch extenden muss, hitten werden. Die Seahawks haben ja noch Chase N, Witherspoon, irgendwann wird bei Murphy verlängert werden müssen und so weiter. Also ich glaube, da kann man nicht genug von haben vom Capspace.
Ja, die werden alle sehr teuer werden, das stimmt. Gerade wenn man sich jetzt anschaut, was passiert, wenn man seinen Spielern nicht früh genug die Verträge aushändigt, liebe Colts, es ging an euch. Gut, aber dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen detaillierter auf die Spieler, die jetzt relevant sind, sowohl Zugänge als auch Abgänge, und beginnen in der Offensive. Und natürlich der namhafteste Abgang hier, Running Back Ken Walker, der für 3 Jahre 45 Millionen unterschreibt bei den Kansas City Chiefs. Also mich hat es jetzt nicht groß überrascht, muss ich sagen, auch dass er dann am Ende so teuer war, weil für mich war er der beste Running Back auf dem Markt. Manche sagen vielleicht Etienne und so, aber ich war ja nicht immer ein großer Walker-Fan und bin dementsprechend natürlich auch traurig, dass er jetzt weg ist, aber für den Preis finde ich es auch absolut legitim, dass die Seahawks dann nicht mitgegangen sind. Fast 30 Millionen sind auch voll garantiert, also dass bevor Schneider hier in einem Running Back 30 Millionen garantiert gibt, muss auch einiges passieren.
Ja, also das ist eben genau das, was ich eben auch meinte. Also Walker ist halt ein guter bis manchmal auch sehr guter Spieler, aber kein Elite-Spieler, beziehungsweise hat es auch nicht über einen längeren Stretch als jetzt auch beispielsweise diesen Playoff-Run gezeigt, dass er das konstant auch abrufen kann und deswegen bezahle ich den dann eben auch nicht so fürstlich wie irgendwie den Jonathan Taylor, den Christian McCaffrey und Co. Also er ist zum Beispiel auch kein Free-Down-Player gewesen. Er hat Probleme im Pass-Blocking gemacht. Es gibt einen anderen Free-Agent Running Back in der Klasse, den ich eigentlich mehr Geld zahlen würde im Vakuum. Also der eigentlich über die ersten 4 Jahre seiner Karriere besser gespielt hat als Ken Walker, nämlich Travis Etienne, der jetzt weniger bekommen hat, weil er nicht Super Bowl MVP geworden ist. Also da die Recency Bias in der Free-Agency ist auch immer sehr witzig mit anzuschauen. Deshalb kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, da eben nicht mitzugehen, vor allem nicht auf so einer Non-Premium-Position, also wenn man da andere Spieler auf wichtigeren Positionen hat, die man dann auch in Zukunft noch verlängern muss und auch noch einen eigenen Free Agent hat auf einer Wide-Receiver-Position, die eben auch für mich einfach wichtiger ist für diese Offense. Da ist vollkommen klar, gut, da eben nicht mitzugehen. Das hätte ich gehasst, diesen Vertrag, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen muss ich jetzt auch nicht rennen. Für mich persönlich freut es, dass Walker diesen magischen Run hatte, uns da auch zum Super Bowl entscheidend mitverholfen hat. Hat es aber nicht konstant genug gezeigt, leider. Und es ist sehr schön, dass der jetzt eben den Chiefs die Explosivität in der Offense verleihen wird, hoffentlich, die den Chiefs ja in den letzten Jahren abhanden gekommen ist. Ich glaube, das ist ein ganz guter Fit.
Und rate mal, gegen wen wir nächste Saison spielen.
Ja. Aber vielleicht eine Sache, wenn ich da kurz was reinwerfen darf. Mit den Running Backs ist ja auch so eine Sache. Also es ist jetzt irgendwie die Philosophie, zahlt man denen jetzt wirklich Geld oder wie viel sind die jetzt wirklich wert? Vor allem, wenn sie dann mal aus ihrem Rookie-Vertrag draußen sind. Und weil ihr ja gesagt habt, ihr habt euch noch nicht so viel mit dem Draft beschäftigt, ich habe mich jetzt schon ein bisschen nochmal umgeschaut, was interessant sein könnte. Und ich denke mir, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir wirklich an diesem 32. Pick einen Running Back holen. Und ich würde es nicht mal schlecht finden, auch wenn ich es in der Vergangenheit nicht immer so toll gefunden habe. Aber es ist, man muss dazu sagen, nochmal als Kontext, wenn du einen Running Back halt draftest, ist er halt in der Regel einfach noch etwas fitter und noch nicht ganz so verbraucht, klingt so böse, aber es ist noch nicht so, dass er jetzt mehrere NFL-Jahre in den Beinen und im ganzen Körper hat. Oftmals spielen sie gerade dann in den jungen Jahren noch im Verhältnis zu anderen Positionen sehr gut. Es gibt andere Positionen, die brauchen länger, um sich zu akklimatisieren mit der NFL. Und wenn man sich die Running Back Class ansieht, also du hast hier diesen Jeremiah Love halt, hast dort oben, den wird irgendjemand relativ früh picken. Man muss aber sagen, viele von den Teams, die einen Running Back gebraucht hätten, vielleicht in den Top 10, haben sich den in der Free Agency geholt, also vielleicht fällt dir auch ein bisschen und dann kommt
ja, ich glaube spätestens Washington wird zuschlagen.
Ja, die halte ich auch für wahrscheinlich, aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass es diesen einen Running Back gibt, der dann schnell wieder danach kommt und ja, Jadarian Price ist vielleicht so ein Name, den man vielleicht irgendwie schon mal reinwerfen kann, der ja auch bei Notre Dame hinter Love war. Also ich denke mir, die Variante hier einen jungen Running Back zu holen, wo man dann nämlich, wenn man ihn in der ersten Runde draftet, die 50-Option noch ziehen kann, ihn also wirklich für 5 Jahre halten kann, würde ich jetzt nicht schlecht finden und denke, wäre eine gute Variante. John Schneider hat ja schon gezeigt, dass er auch früh Running Backs draftet, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu früh, aber prinzipiell könnte man das, finde ich, schon machen und es ist vielleicht auch schon der Plan. Ich finde, es ist auch, wenn man sich jetzt ansieht, ich meine, weiß nicht, ob das dann vorweggegriffen ist, wenn wir sagen, dass wir jetzt nicht den mega Running Back geholt haben, sondern eher jemanden, der halt das Backfield gerade mal ein bisschen komplementiert, zeigt mir auch irgendwie, dass hier einfach noch dieser Need offen ist, den man sicherlich im Draft früher oder später angehen wird.
Ja, ja, vielleicht zu Walker nochmal. Ich meine, der ist ja immer noch recht jung und hat, ich glaube, gerade durch diese Snap-Teilung mit Charbonnet in den letzten Jahren ja auch weniger Snaps gespielt als vielleicht andere Running Backs, die auf dem Level jetzt wären normalerweise oder auch in dem Punkt der Karriere wären. Von daher glaube ich, dass der schon jetzt auch noch in seinem zweiten Vertrag ganz gut die Leistung bringen können wird. Ich finde sowieso, der es ist so ein bisschen geschiftet wieder in Richtung, dass man Running Backs dann doch schon wieder ein bisschen mehr zahlt. Also so diese Zeit, in der die gar nichts bekommen haben, die ist ja dann langsam auch wieder vorbei. Also Laufspiel ist ja auch wieder wichtiger geworden jetzt so in den letzten 1-2 Jahren, weil die Defense eben besseren Zugriff auch aufs Passspiel bekommen hat. Ja, von daher muss man sich, glaube ich, so ein bisschen damit anfreunden. Ich meine, die Chiefs haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn man sich so gar nicht um Running Backs kümmert. Die haben, glaube ich, für ihren Kicker mehr bezahlt als für 3 Running Backs zusammengenommen. Und das ist ganz schlecht ausgegangen, obwohl die Line gar nicht so schlecht war. Also ne, so völlig außer Acht lassen kannst du die Position nicht mehr oder sagen, ja mein Gott, dann picke ich halt irgendwo in der siebten Runde ein. Der Unterschied zu den Spitzen Running Backs ist schon nicht so hoch. Also ja, ich war ja früher auch sehr, ich sag mal, extrem, ne, so dieses Running Backs Don't Matter habe ich ja auch total, stand ich ja auch wieder dahinter. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei. Aber ja, natürlich ist es trotzdem. Also ich bin ja, obwohl ich ein totaler Walker-Fan bin, bin ich ja auch oft, also Henrys Meinung, so mit dem Vertrag hätte ich es auch nicht gemacht. So. Also am Ende sind wir uns da einig. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen, also bei mir ist das Fragezeichen größer, ob man ihn so schnell und so leicht ersetzen kann, weil ich glaube, der wird schon eine Lücke hinterlassen. Auch selbst wenn Charbonnet zur neuen Saison wieder fit sein wird, sind einfach unterschiedliche Typen und diese Explosivität und den Breakaway-Speed von einem Walker, den hat Charbonnet nun mal nicht. Haben wir zu Genüge darüber gesprochen in der Saison. Von daher, ja, glaube ich schon, dass man sich da mehrmals in der Saison noch so ein bisschen ärgern wird und sagen wird, ach Mensch, in der Situation hätten wir jetzt mal einen Walker gehabt. Aber ja, am Ende sind wir ja, glaube ich, trotzdem der Meinung für den Vertrag, was sinnvoll und vernünftig, ihn dann eben ziehen zu lassen.
Ja.
Dann schauen wir noch auf einen weiteren Abgang in der Offense. Deutlich weniger Name, würde ich sagen. Derrick Young, Wide Receiver. Ja, war, glaube ich, ein starker Special-Teamer, auch als Gunner häufig unterwegs. War ja auch für einen der Special-Team-Highlights gegen die Rams zuständig, als er den Ball recovered hat nach dem Fumble. Aber ja, der geht jetzt zu Clint Kubiak, zu den Raiders. Und ich denke mal, da wird man jetzt auch nicht allzu traurig sein hier im Podcast. Oder hat jemand von euch eine starke Meinung zu Derrick Young?
Er ist kein sonderlich guter Receiver, muss man sagen. Also es ist jetzt vielleicht ein guter Special-Teamer. Ich glaube, Scanner hat er schon einen oder anderen guten Tackle gemacht. Aber als Receiver war der ja, müssen wir ganz ehrlich sein, war der nie relevant für das Team. Also
ja. Ganz guter Blocker war. Aber ja. Das ja, reicht jetzt halt nicht, um
nicht wirklich
auf Dauer den Platz zu sichern im Team. Ja. Dann schauen wir uns an, wer gehalten wurde in der Offensive. Und das ist natürlich Wide Receiver Rashid Shaheed. Der bleibt für 3 Jahre 51 Millionen, also nochmal mehr als der, also in der Gesamtsumme mehr als der Walker-Vertrag. Mit Wide Receiver natürlich aber auch auf der Position, die im Vakuum wertvoller ist. Ja, was halten wir davon? Ich lasse euch mal den Vortritt. Oder dir, Henry, fang du gerne mal an.
Und dann ja, für mich war das der wichtigste eigene Free Agent in der Offense. Und ich finde das eigentlich ein relativ gutes Resigning. Klar, ich verstehe die Kritik und wir haben im Podcast viel drüber gesprochen, seit dem Trade, dass er als Receiver, also zumindest was seine Zahlen angeht, nicht diesen krassen Impact hat. Aber ich glaube trotzdem, dass der halt noch ein bisschen unterschätzt wird, auch in der Seahawks Offense, dass er trotzdem auch noch Potenzial nach oben hat. Er hat in seiner Karriere gezeigt, dass er einfach auch ein guter Receiver ist. Es gab immer wieder Situationen, wo er halt mit Darnold eben nicht connected hat und deswegen auch nie so richtig seinen Breakout hatte, aber immer wieder war er tief offen. Ich glaube, er öffnet für seine Kollegen halt auch als Deep Threat eben Räume und ist im Special Teams, haben wir ja dann auch gesehen, ein absoluter Game Changer. Ich weiß nicht, ob wir den Super Bowl geholt hätten ohne ihn.
Das wäre knapper geworden, glaube ich, ja.
Ja, weil wir halt vielleicht den One-Seed nicht gekriegt hätten und dann sieht es ganz anders aus. Ohne seinen Return-Touchdown gegen die Rams.
Aber ich bin auch bei dir. Ich bin sogar ein bisschen überrascht, dass es so günstig ausgegangen ist im Endeffekt.
Ja, also besser als der Mike Evans-Vertrag zum Beispiel, muss ich sagen.
Besser als die meisten
Spieler. Und auch einfach, ich glaube, vielleicht hat er uns auch einen kleinen Discount gegeben, weil man hat immer wieder von ihm rausgehört, dass er da bleiben will. Sehr sympathischer Typ.
Wollte ich auch gerade anmerken. Ich glaube auch, dass er vielleicht schon, wenn er es darauf angelegt hätte, bessere Verträge bekommen hätte. Woanders, vielleicht bei einem Nicht-Contender halt. Aber ich denke, wenn wir, Max hat es vorhin kurz mal, glaube ich, auf Alec Pierce angespielt mit den Colts. Wenn man das so ein bisschen gegenüberstellt, finde ich, rein vom Geld her, finde ich, ist das schon ein guter Deal für die Seahawks. Und ich meine, ich glaube, es irritiert dann schnell mal, wenn man sieht, okay, ein Kenneth Walker bekommt irgendwie 3 Jahre 45 Millionen und bei Rashid Shaheed sind es irgendwie 3 Jahre 51 Millionen und man denkt sich so, okay, Kenneth Walker, wo steht der bei den Running Backs, wo steht Rashid Shaheed? Aber es ist halt einfach der Markt. Also du musst dich nach dem richten und wenn du diese Summen nicht an Receiver bezahlst, dann wirst du sie nicht halten. Und ich denke, weil ich vorhin schon auf den Draft eingespielt habe, ich denke, es wäre schwieriger, jemanden für die Rolle von Rashid Shaheed zu finden, gerade auch mit dem Special Teams Value, den Henry angesprochen hat, als jetzt einfach einen Running Back zu holen, der mit gutem offensiven Blocking schon den ein oder anderen Touchdown erlaufen kann. Also den findest du halt nicht so schnell wieder. Die Receiver gehen auch im Draft extrem schnell weg. Man sieht, was mit den Free Agent Receivern passiert. Ich denke, wenn ich auch an einen Wendell Robinson denke, der zu Tennessee gegangen ist für einen riesen Vertrag, war ich auch ein bisschen überrascht. Da haben wir, glaube ich, einen guten Deal rausgeholt am Ende des Tages mit Rashid Shaheed und bin happy, dass er da bleibt. Und ich denke auch, dass er halt dieser Deep Threat Receiver halt einfach ist, den wir vor der letzten Saison immer gesucht haben im Team. Also wir haben vor dem Jahr doch immer gesagt, okay, wir haben JSN, wir haben Cooper Kupp, wir haben unsere Titans, aber wer ist denn die Deep Threat? Und wenn wir den jetzt nicht hätten, dann wüsste ich nicht, dann würden wir uns dieselbe Frage wieder stellen und dann könnten wir wieder darüber philosophieren, ja, woher kommen wir denn jetzt und wie vollständig kann eine Offense sein ohne so einen Spieler? Und ich denke, deswegen eine gute Entscheidung, den zu halten und auf jeden Fall ein guter Deal.
Ja, spannend. Dann bin ich, glaube ich, noch ein bisschen oder ich bin nicht kritisch, aber ich glaube, ich bin zumindest ein bisschen kritischer als ihr, was das angeht. Ich finde es gar nicht so günstig. Dafür, also wenn man sich anschaut, was er für eine Rolle hatte in der letzten Saison, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die oder dass das, was er jetzt bekommt, schon so ein bisschen auch in die Richtung geht, du kriegst jetzt schon mal, ne, einen ordentlichen dicken Vertrag, aber dafür erwartet man dann eben auch eine gesteigerte Rolle, dass er ja, klar, dass sich das dann auch in den Zahlen ein bisschen stärker niederschlägt. So, Henry, du hast es gesagt, klar, er öffnet dann auch die Räume. Das ist ein bisschen der Kai Havertz der NFL. Aber man möchte dann natürlich auch mal ein bisschen sehen. Abseits des Return Games natürlich, da ist er wahrscheinlich einer der besten der Liga. Aber so als Receiver hielt sich das doch sehr lange sehr an Grenzen und war dann eher irgendwie so eine Gadget-Waffe. Und ich finde da dann irgendwie 51 Millionen auf 3 Jahre ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Von daher glaube ich, oder hoffe ich sehr, dass wenn man jetzt eine ganze Offseason hat, auch um sich so ein bisschen aufeinander einzuspielen, die Connection Darnold Shaheed dann ein bisschen auszuweiten, dass das dazu führt, dass man da auch eine bessere Connection bekommt. Also ich bin gespannt, wie er sich dann macht, zumal ja auch Terry Horton wiederkommt von der Verletzung. Also da haben wir dann mittlerweile auch eine ganz gute Tiefe. Sicherlich so jemand wie Cooper Kupp wird auch ein bisschen langsam ein bisschen weniger Snaps dann auch irgendwann sehen, aber ich finde es gar nicht so wenig. Man muss sagen, der Vertrag ist ganz gut strukturiert, also Cap-Hit für nächstes Jahr sind unter 10 Millionen und falls das Ganze gar nicht funktioniert, käme man dann auch einigermaßen gut raus, hätte dann, lass mich kurz schauen, am Ende auch nur ein Dead-Cap von etwas über 6 Millionen, wenn man ihn dann irgendwann cuttet. Von daher an sich in Ordnung, aber ja, ich bin, glaube ich, zumindest ein bisschen zurückhaltender als ihr.
Aber ich meine, du musst, wenn du gesagt hast, teuer, es ist halt leider irgendwie das Problem. Ich habe gerade mal rausgesucht, ein Romeo Dubs zum Beispiel verdient auch 17 Millionen pro Jahr, wie wir
schon. Ja gut, aber der hat, ich glaube, was die Stats angeht, auch mehr, ich sag mal, zumindest Receiver Production gehabt. Hätte ich jetzt zumindest aus dem Kopf gesagt, hätte das nicht.
Ja, vom Beispiel halt in einem System, wo er halt immer schon gespielt hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, in einem Receiving Room, der irgendwie so eine wirkliche Nummer 1 gesucht hat und das sich nie wirklich jemand rauskristallisiert hat. Ich habe es gerade offen, okay, jetzt 724 Receiving Yards, letztes Jahr 6 Touchdowns, das ist sicherlich okay, aber wir sind ja auch da, wenn wir sagen, du zahlst diesem Spieler 17 Millionen pro Jahr. Also ich sehe zumindest bei Rashid Shaheed das Potenzial nach oben. Also günstig ist es nicht, aber es ist leider irgendwie der Markt. Und auch irgendwie ein Jalen Naylor, der irgendwie 11,6 Millionen pro Jahr verdient.
Das finde ich auch crazy.
Das ist ganz, ich meine, die Raiders haben das Geld, die zahlen halt absurde Verträge jetzt gerade, weil sie jetzt so viel Capspace haben. Aber nur der kurze Exkurs, aber es ist irgendwie halt verrückt geworden. Und wenn du natürlich dann Alec Pierce siehst, 4 Jahre 114 Millionen, ob der das reinspielt, bin ich wirklich gespannt.
Ja klar, das sind dann die absoluten Extremen. Man muss natürlich auch mal so ein bisschen, wenn man Football eine Weile verfolgt, dann hat man irgendwann so gewisse Gehaltssummen irgendwie im Kopf, die normal sind und hat aber natürlich nicht im Kopf, dass das Capspace ja auch jedes Jahr wächst und gerade dieses Jahr hat es ja auch einen ordentlichen Sprung nach oben gegeben und ja, natürlich verdienen die Spieler dann auch ihren Anteil daran, aber ja, ich hatte zumindest erhofft, dass es ein bisschen günstiger wird, aber wie gesagt, wenn er jetzt dementsprechend eine größere Rolle einnimmt, dann ist das auch völlig in Ordnung, also da bin ich der Letzte, der ihm das dann nicht gönnen würde oder so, aber ich finde, für den Vertrag muss seine Rolle dann eben auch wachsen im Vergleich zur letzten Saison. Gut, dann haben wir noch Josh Jones auf Tackle, der unterschreibt für ein weiteres Jahr. Ich denke mal, da sind wir uns auch recht einig. Ganz gut für die Tiefe. Hat ja seine Rolle ganz gut gemacht, als Cross gefehlt hat. War dann ja kurzzeitig auch verletzt. Das ist natürlich dann auch blöd, wenn der Ersatz auch verletzt ist. Aber ja, ich glaube, da kann man wenig gegen sagen. Und George Holani hat auch einen Tender bekommen, verdient jetzt auch, ich glaube, etwas über 1 Million. Ja. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Ja, fand ich jetzt nicht so berauschend, wenn er gespielt hat, aber angesichts unserer aktuellen Running Back-Situation können wir da, glaube ich, jeden gebrauchen, der einigermaßen gerade auslaufen kann.
Zumindest ein bisschen Dynamik hat er, muss man sagen. Ja. Wenn du Charbonnet ansiehst und dann den vorgegriffen Emmanuel Wilson, das sind jetzt nicht die aller schnellsten, so quirligsten Spieler. Also ja, er ist halt ein undrafted Free Agent gewesen, dafür hat er sich gut gemacht und viel mehr ist es jetzt auch nicht.
Ja. Das stimmt. Und so viel dann auch zur Offense. Tja, ein paar namhafte Abgänge, beziehungsweise eigentlich nur einen mit Walker, mit Shahid, dann aber auch den anderen namhaften Free Agent gehalten. Also hier hält sich einigermaßen die Waage. Und wir kommen zur Defense, wo es sich so gar nicht die Waage hält. Da haben wir doch wirklich einige namhafte Abgänge und beginnen hier mit einem nächsten meiner Lieblinge, der ebenfalls die Seahawks verlässt, Boye Mafe, Edge-Verteidiger, von dem ich ja sogar ein Trikot habe, also da muss ich mich jetzt auch neu aufstellen.
Oh.
Der unterschreibt für 3 Jahre 60 Millionen bei den Bengals, die natürlich auch dringend Defense-Hilfe gebrauchen können, aber das war schon, also ja, ich meine, es ist halt einfach, ne, auch da wieder, es ist der Markt. Junger Edge-Defender kommt auf den Markt, passiert nicht so oft. Aber wenn man sich überlegt, dass der letzte Saison bei den Seahawks in der Rotation manchmal die 3, manchmal sogar nur die 4 war, 16, also 20 Millionen im Jahr, also kompletter Wahnsinn. Da, also bei aller Liebe, ne, wie gesagt, ich mochte ihn immer sehr gerne, aber auch hier, ähnlich wie bei Walker, bei dem Preis absolut vernünftig, den da ziehen zu lassen.
Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja. Das macht keinen Sinn.
Da wäre ich arg schockiert, da wäre ich wirklich schockiert gewesen, wenn wir den Vertrag angeblieben
hätten. Danke für den Comp-Pick. Ja.
Also, das ist crazy. Ich meine, der hat den vierthöchsten Vertrag für Edge Defender bekommen. Also, ich meine, ja, ganz nachvollziehbar ist es auch nicht für mich, aber das ist so viel Geld, aber ich mochte ihn auch und es tut nur im Herzen weh, vielleicht einzelne Spieler gehen zu lassen, aber ja, wenn das John Schneider gemacht hätte, glaube ich, wäre ich aus allen Wolken gefallen.
Ja. Ja, definitiv. Wir kommen zu Kobe Bryant auf Safety. Der kriegt ein bisschen weniger, 3 Jahre 40 Millionen. Aber auch da hat John Schneider gesagt, nee, mein Freund, da zahlen wir dir hier nicht. Wie ist da euer Blick drauf? Henrich hatte bei Twitter, glaube ich, gelesen, du hättest für den Preis, hättest du ihn vielleicht sogar behalten?
Oh, ich bin hin und her gerissen. Also ich kann beides verstehen, muss ich sagen. Also ich glaube, dass er irgendwie ein bisschen underrated ist und mir wird da manchmal irgendwie von vielen Seahawks-Fans irgendwie relativ ein bisschen zu einfach gesagt, ja, Tai Okada, der wird den schon 1:1 so mehr oder weniger ersetzen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das der Fall sein wird. Also ich glaube, der hat schon so seinen Value gehabt auf dieser Free-Safety-Position. Ich glaube aber, dass man es mit Love, Okada, dann Iman Worry vielleicht noch irgendwie der Konstellation, da kommt jetzt eben noch ein weiterer Free Agent dazu, dass man den schon abfangen kann. Und ich vertraue da einfach auf Mike McDonald. Und Mike McDonald hat Kobe Bryant zu dem Spieler gemacht, den er jetzt ist. Kobe Bryant war eigentlich mehr oder minder ein Backup-Spieler, der keine großartige Perspektive mehr hatte. Er kam ja irgendwie auch als Cornerback zu Seattle. Und unter McDonald würde dann erst zum Starting Free Safety, der jetzt quasi in der Free Agent abgesahnt hat. Deswegen, ja, ich glaube, es ist halt auch angebracht, da vielleicht dann Mike McDonald zu vertrauen, dass er die nächsten Spieler wie einen Tai Okada beispielsweise entwickeln kann, je nachdem, wer sich da durchsetzen wird. Ich hätte trotzdem verstanden, wenn man es irgendwie in der Range gemacht hätte, weil ich finde trotzdem, dass es ein guter Spieler ist und der Safety-Markt ist halt irgendwie komplett im Eimer, sage ich jetzt mal. Ja, 3 Jahre 40 Millionen ist jetzt kein Riesenvertrag.
Aber ich kann das komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist auch irgendwie, er ist halt, ich vertraue auch McDonald. Das ist irgendwie ein Spieler, bei dem ich überrascht bin eigentlich fast, dass er so viel von einem anderen Team bekommt, weil ich mir denke, okay, der Value für Seattle ist irgendwie da, aber die Bears erwarten sich scheinbar, ich meine, die haben ja extreme Abgänge auf Safety-Position, die haben ja beide Starter verloren. die erwarten sich scheinbar dort auch eine ähnliche Leistung. Aber er, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ob er mir nicht in diesen ganzen Konstellationen Abgängen am meisten wehtut, weil ich mir denke, okay, die Secondary war so gut und war so gut eingespielt. Ja, ich weiß nicht, ich denke es mir nur irgendwie, ich fand irgendwie das ein eingespieltes Team. Okada ist dann immer eingesprungen, wenn irgendwer verletzt war. Aber danach, also irgendwer muss schon kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob wenn Okada bei aller Liebe und dieser Spieler hat wirklich viel mehr aus sich gemacht, als glaube ich jemand gedacht hätte. Aber zu Beginn der Saison war das teilweise noch echt, echt düster. Gerade was so Coverage und so anging. Und Kobe Bryant war halt mal ein Cornerback, das ist schon ein anderer Spieler. Aber es ist nur so ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach die Secondary so im Kopf, so irgendwie so ist diese Einheit, die gut funktioniert hat und wo man auch gute Backups hatte. Ich denke, McDonald wird wahrscheinlich den nächsten holen und dorthin ziehen und Kobe Bryant, fürchte ich, wird irgendwie bei den Bears nicht mehr ganz so gut spielen, wie er in Seattle gespielt hat, weil er, wie Henry schon gesagt hat, von McDonald, glaube ich, schon auf das höchste Niveau vielleicht gehoben wurde. Vielleicht ist der Take komplett falsch jetzt, aber ja.
Du, im Idealfall wird er irgendwie in 2 Jahren entlassen und die Seahawks können ihn für 3,5 Millionen wieder aufsammeln und wieder aufpäppeln. Da würde ich mich auch nicht beschweren. Ja, also ich kann es an der Stelle verstehen, weil Okada, finde ich, gerade so zum Ende der Saison auch immer wieder wirklich gute Leistungen gebracht hatte. Dann haben sie jetzt noch Rodney Jones geholt, der sicherlich kein Instant-Starter sein wird, aber keine Ahnung, es ist einfach, seit McDonald da ist, hat man irgendwie so ein größeres Grundvertrauen, finde ich, also ich zumindest, dass der aus dem Spielermaterial, das er da hat, dann irgendwie doch nochmal ein bisschen was zaubern kann, weil hat er jetzt so auch ganz gut funktioniert, aber ja, Bryant ist halt auch einer von dieser Draft-Klasse und es ist halt schon traurig, das dann so auseinanderbrechen zu sehen. Ja, andererseits ist natürlich mega für ihn, dass er jetzt so abkassieren kann. Der war ja, glaube ich, 4. Runden-Pick, wenn ich mich nicht irre. Da wird er bis jetzt noch nicht ganz so viel gesammelt haben und jetzt hat er zumindest erstmal ausgesorgt und ja, gut vor allem, aber für die Seahawks ist natürlich trotzdem ein Abgang, der schmerzen kann. Ich finde es halt bei Safeties immer schwierig, das so zu beurteilen, wenn man nicht irgendwie nach jedem Spiel sich da irgendwie die All 22 nochmal reinzieht, weil Safeties siehst du halt meist nur irgendwie, keine Ahnung, entweder wenn sie in der Box spielen oder bei tiefen Bällen, aber was sie tatsächlich irgendwie immer für die Coverage leisten und wie die im Raum stehen, wie sie das Spiel lesen und so weiter, das sind halt alles so Fähigkeiten, das kann man jetzt so als 0815-Fan irgendwie nicht so richtig beurteilen, finde ich zumindest.
Findest du wie 0815-Fans oder so?
Ja, jemand, der keine Lust hat, sich jedes Spiel auf die Tour reinzuziehen.
Nein, Safety ist, glaube ich, extrem schwer zu bewerten.
Ja, auch so, wenn du versuchst, irgendwie Draft-Content zu gucken oder zu scouten, irgendwie vorm Draft. Also da dann irgendwie die Rookie-Safeties oder die College-Safeties irgendwie da überhaupt Tape zu finden, ist ja schon schwierig. Aber das dann zu beurteilen, finde ich, ist immer so mit am schwierigsten.
Aber darum, Henry hat gelacht vorhin, als ich es gesagt habe, es war jetzt nicht gemeint im Sinne von, dass Kobe Bryant der stärkste Spieler von denen war, aber das ist so jemand, den kann ich wahrscheinlich wesentlich schlechter bewerten als die anderen Spieler, aber es hat funktioniert irgendwie. So, ja. Deswegen, das ist einfach vom Bauchgefühl her so eine Sache, wo ich mir denke, okay, ein Running Back, den tausche ich vielleicht anders aus oder ein Edge Rusher tausche ich anders aus. Aber jemand in der Secondary, die hat einfach funktioniert und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die so weiterspielen wie bisher, aber es wird, hoffe ich, auch ohne ihn klappen.
Ja. Ja, wenn wir schon beim Thema sind, der nächste Pfeiler, der aus der Secondary bricht, Tariq Woolen, auch ein Spieler dieser Draft-Klasse. Wir erinnern uns alle noch an seine Interception in München gegen Fournette.
Da saß ich neben dir, Max, das war's.
Ja, Pass auf Tom Brady. Boah, ey, das war
schön.
Das war ein Moment, ey, Wahnsinn. Ja, da sind wir auch komplett ausgerastet, ja. Ja, ich glaube, es wäre Quatsch, jetzt irgendjemandem anderen hier das Wort zu erteilen als Henry dir.
Ich wollte gerade sagen.
du darfst deiner Trauer oder deiner Wut einmal Luft lassen und dann können Dominik und ich versuchen, das ein bisschen mit Logik zu unterfüttern.
Ja, ich könnte da ja gerne dann logische Argumente dagegen anführen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, Rick Woolen ist, finde ich, so ein bisschen... Also als Cornerback hat man es immer so ein bisschen schwer in die Richtung, weil man kann so konstant, wie man will, spielen. Wenn man in entscheidenden Momenten einen Touchdown gegen sich zulässt oder einen Big Play oder ein dummes Penalty begeht generell in der Liga, da bleibt sowas halt irgendwie auch hängen. Und ich habe das Gefühl, dass das seiner Free Agency komplett geschadet hat. Also da vor allem dieses eine Penalty gegen die Rams, dann dieses eine Play in Woche 1 gegen die 49ers zum Beispiel, dass ihm das schon einiges gekostet hat. Ich würde auch sagen, ich glaube, in Bezug auf nächste Saison, erstmal ich bin schon der Meinung, dass es eigentlich der am schwersten zu kompensierende Abgang in der ganzen Defense ist, weil er neben Witherspoon unser bester Cornerback eben war letztes Jahr. Und du kannst so konstant, wie du willst, noch spielen. Ich glaube, dass der Coaching-Staff auch andere Gründe wahrscheinlich hatte, warum er auch abseits des Sportlichen vielleicht ihm nicht einen neuen Vertrag geben will, jetzt auch bezogen auf Mike McDonald jetzt. Das soll aber nicht davon ablenken, dass er eigentlich ja coverage-technisch, was seine Stats angeht, einen Top-10-Corner in den letzten Jahren jetzt eigentlich in der Liga war und auch in diesem Jahr einer der besten Coverage-Corner in der NFL war, auch wenn er diese paar Aussätze hat, die uns alle ins Gehirn eingebrannt wurden und die dann immer gerne angeführt werden als Grund dafür, warum man ihn nicht verlängert. Aber ja, nur weil man ihn jetzt nicht gehalten hat und da nicht mitgegangen ist, heißt das jetzt nicht zwangsläufig, dass er sportlich ein schlechter Cornerback ist. Klar kann man auch da dann eben jetzt den Benefit oder of the Doubt gegenüber Mike Donald und dem Front Office geben, dass man ihn ersetzen kann. Ich bin da allerdings relativ skeptisch. Ich glaube, manchmal merkt man vielleicht, was man erst verloren hat, wenn man dann auch sieht, welchen Impact er hatte, indem der Spieler dann eben nicht mehr da ist und man dann vielleicht nächstes Jahr dann Probleme hat, seine Production zu ersetzen, weil was jetzt seine Stats angeht, wie Yards pro Coverage Snaps, da war er halt letztes Jahr ein, glaube ich, Top 3 Cornerback. In den letzten 4 Jahren war er der beste Cornerback in der Liga. Also ich bin da einfach sehr, sehr skeptisch, dass man das ersetzen kann. Wenn er jetzt eben geht und auch wenn ich teilweise verstehen kann, so emotionale Argumente, finde ich, muss man trotzdem als Fan das Bigger Picture im Auge haben und halt sehen, wie konstant er eigentlich trotzdem über die letzten Jahre und auch in dieser Saison gespielt hat. Übrigens eine bessere Saison als seine Rookie-Season, meiner Meinung nach, was sein konstantes Cornerback-Play angeht.
Ja, ich fand's bei Woolen extrem schwierig, irgendwie vorher abzuschätzen, wie der Markt ist und in welcher Range er landet. Ich hätte irgendwie mit allem rechnen können. Also Spotrick hat es ja zum Beispiel sehr tief angesetzt. Die hatten irgendwie eine Projection von 8 Millionen im Jahr. Da hätte ich mich schon sehr gewundert.
War eh ein sehr kalter Cornerback-Markt auch irgendwie.
Die Rams haben ja auch dann nochmal getradet, sogar für McDuffie und haben ja eigentlich die ganze Chief Secretary übernommen. Du, Henry, warst ja da sehr, ich sag mal, optimistisch aus Woolens Sicht, ne? Hast ja schon gesagt, irgendwie 30 Millionen oder so. Fand ich dann wiederum ein bisschen krass. 15 finde ich jetzt auch überraschend wenig.
Das ist halt also
ich
hätte Covid Deal so.
Genau, total.
Es ist klar, dass das Average-Spiel hier nicht so hoch ist, schätze ich jetzt mal.
Ja, das ist so, ja, die Definition von einem Prove It Deal. Ist die Frage, ob die Eagles so das richtige Team sind, um sich da so richtig zu beweisen, weil da ist natürlich dann auch viel Konkurrenz, aber
wer wird das warten normalerweise? Also auf Outside-Cornerback gibt es da eigentlich keinen zweiten Cornerback, der da besser ist.
Ja. Neben
Mitchell halt. Ja.
Ja, aber ich, also zu dem Preis hätte ich mich auf jeden Fall nicht beschwert, wenn die Seahawks ihn gehalten hätten. Wahrscheinlich hätten die Seahawks ihm jetzt keinen Einjahresvertrag gegeben, weil ich meine, die wissen ja, was sie an ihm haben und was nicht. Ja, man hat halt viel auch jetzt gesehen.
Was die Seahawks da angeboten haben, ehrlich gesagt.
Oder ob sie
überhaupt irgendwas. Das habe ich ja gesagt. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, auch in den letzten Monaten, dass Mike Donald halt einfach nicht so angetan ist von ihm als Spieler. Mhm. Auch über Sportliche hinaus, vielleicht was seine Attitude, seine Einstellung, keine Ahnung, wir wissen das ja nicht, angeht, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen ein sehr kühles, distanziertes Verhältnis zwischen den beiden ist. Nee. Ganz anders wie zum Beispiel zu einem Devon Witherspoon, den er, glaube ich, sehr, 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 sehr mag.
Oder auch zum Beispiel sein Job, glaube ich, der einfach seine Sachen macht, sehr ruhig ist und einfach so seinen Job. Aber vielleicht, ich meine, Max hat gesagt, ob wir es vielleicht, glaube ich, mehr einordnen. Und ich sage jetzt aber auch was Persönliches. Ich war immer mit Woolen so, ich mochte ihn, ich fand ihn cool, ich habe gesehen, was er kann. Ich fand, er war dann wieder zwischendurch immer extrem underrated, ist ein extrem athletischer Spieler mit so viel Potenzial, aber er hat mich verdammt nochmal aufgeregt. Es war wirklich, das sind diese Spieler, die, wo ich dauernd Angst habe, dass er gleich Blödsinn macht oder irgendwie seinen Kopf kurz aussetzt. Und ja, er ist besser als viele, viele andere Cornerbacks in der NFL, auch wenn er die Fehler macht und auch wenn er einen Touchdown aufgibt, noch wenn er einen blöden Penalty macht, aber nur rein persönlich.
Aber es ist so eine Vibes-Based-Diskussion, finde ich, weil wenn wir jetzt einfach nur über das Championship-Game sprechen, beispielsweise, wo er diesen Penalty gemacht hat, wo ja jeder drüber spricht, da wird halt auch überhaupt nicht drauf gesprochen, dass zum Beispiel Chope und Witherspoon beide mehr Yards beispielsweise abgegeben haben und mehr Big Plays abgegeben haben als in Wohlen. Aber das bleibt uns dann immer in Erinnerung.
Naja, aber direkt nach diesem Play kam ja der Touchdown,
den ja, ja, aber im Aggregat, im Bigger Picture, haben die beiden eigentlich eher noch stärker dazu beigetragen, dass die Rams uns quasi offensiv komplett überfahren haben.
Ich finde es gut, dass jetzt so, dass das jetzt mal Feuer reinkommt hier in diesem Podcast. Aber ich denke mir so, ja, ich verstehe, was du meinst.
Das ist so eine Wolfsdiskussion halt.
Ich glaube auch, dass Wohlen jetzt wenn es jetzt rein ums Coverage-Thema geht, ist jetzt keine Frage, wenn man sich das letzte Jahr angesehen hat. Aber es ist, glaube ich, schon für ein Team so ein bisschen so dieser Neckbreaker und ab und zu auch von der Stimmung her, wenn solche Dinge halt passieren. Also klar, du kannst jetzt sagen, average-mäßig hat jemand anderer mehr aufgegeben oder absolut hat jemand anderer mehr Yards zugelassen. Ja, klar, aber irgendwie, und ich glaube auch, dass das für McDonald der Grund war, das war eigentlich die Überleitung, zu der ich gehen wollte. Ich glaube auch, dass McDonald das einfach nicht mochte und ich glaube, dass das nicht in seine Philosophie reinpasst, dass es einen Spieler gibt, der immer wieder mal so sein, und auch wenn es nicht so, es war ja nicht dramatisch oder so, aber das hat, glaube ich, nicht in sein Bild reingepasst. Das ist zumindest mein Eindruck, das war ihm zu, wie du sagst, es war manchmal sehr distanziert und kalt. Ich glaube, die konnten nicht unbedingt super gut miteinander. Er hat seinen Job gut gemacht. Er war sicherlich Teil des Erfolgs. Wir hatten echt gute Rotationen da auf Cornerback und mega cool. Aber ich denke, das wird der Grund gewesen sein. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er rein von der Philosophie jemand anderen im Team haben möchte.
Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Und das kann ich dann auch so ein bisschen dann auch nachvollziehen, wenn man nicht nur über jetzt das Sportliche redet. Das verstehe ich dann auch voll, wenn man so eine gewisse Vorstellung hat, was man für Spielertypen halt auch haben möchte, abgesehen von der reinen Productions auf dem Feld, dass man dann halt sagt, okay, da kommen wir auch gleich zu, dann geben wir halt einem Josh Schaube einen komplett reasonable Vertrag, den ich auch relativ gut finde, jetzt persönlich als Fan, für 24 Millionen 3 Jahre, so. Und man geht halt einfach in eine andere Richtung so. Wie es dann ausgeht, result-technisch, das sehen wir halt dann in den nächsten Saisons, schätze ich jetzt mal.
Ja, zu wohl noch, es gab, also was ich jetzt viel gelesen habe, war, dass es vielleicht auch so ein Scheme-Ding irgendwie sein soll, weil Wohl dann wohl irgendwie in Man-Coverage besser ist. Und die Seahawks spielen halt relativ wenig Man. Die Eagles ja ein bisschen mehr. Ist das was dich überzeugt? Oder sagst du, nee, also bei den Seahawks hat es ja auch funktioniert. Ja, keine Ahnung.
Ich finde lustig, weil irgendwie jetzt, wenn du dir denkst, dass das Wohlen dann bei den Eagles spielt und vom System her doch was anderes dort vorfinden wird, und dann hast du Quinion Mitchell auf der anderen Seite, sind schon sehr, sehr, sehr ähnliche Spieler, finde ich irgendwie so, auch von der Athletik her irgendwo und sehr gut im Man-Coverage. Also ich glaube, das ist auch etwas, was für die Eagles, wo die sich wahrscheinlich sehr darüber freuen, dass sie wieder mal die sind, die so einen Deal bekommen haben und einen Cornerback, der vermutlich wegen diesen persönlichen Sachen nicht diesen Riesenvertrag woanders bekommen hat. Also ich denke, man kann jetzt natürlich die Diskussion aufmachen, welche waren die anderen Cornerbacks, aber ich finde, rein leistungstechnisch hätte man dem ähnliche Verträge geben können, auch über 3 Jahre hinweg, wie andere Cornerbacks den bekommen haben. Zum Beispiel die Titans haben ja da ordentlich viel Geld ausgegeben für Cornerbacks, die ich jetzt nicht unbedingt besser finde als Wohlen.
Ja. Ja, ich meine, ich habe auch das Gefühl, es war so ein bisschen beidseitig, also dass das Wohlen jetzt auch nicht mit ganzem Herzen irgendwie dabei war. Ich weiß nicht, ob ihr den Abschiedspost gelesen habt von ihm, der wirklich 1:1 aus ChatGPT rauskopiert war. Also, richtig offensichtlich. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob man es schafft, ihn irgendwie zu ersetzen, gerade so was die physischen Fähigkeiten auch angeht. Ne? Ich meine, Witherspoon und Josh Jobs sind beide eher ein bisschen kleiner, haben auf jeden Fall den Speed auch nicht so in der Extreme, den hat aber ja sowieso kaum einen Corner. Also das wird sicherlich nicht einfach sein, das zu ersetzen. Ich bin gespannt, was da der Plan ist. Aber ja, wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, irgendwie ist das Grundvertrauen in McDonald etwas größer, als es das in den letzten Jahren bei Carroll war.
Zu Recht auch.
Ja, total. Aber ja, von daher hoffen wir mal, dass denen da noch irgendwas einfällt, dass man da auch für die Tiefe noch ein bisschen was macht. Und damit können wir auch übergehen. Anne, du hast es schon angesprochen, Josh Jobe, 3 Jahre, 24 Millionen. Ich denke mal, der wird jetzt auch mehr Verantwortung bekommen. Ist er jetzt dann wohl der designierte Starter neben Witherspoon? Hat ja letztes Jahr auch schon häufig gestartet, aber jetzt eben auch, ich würde mal sagen, doch sehr klar. Ich fand ihn letztes Jahr auch immer so ein bisschen up and down. Also es gab Spiele, da dachte ich so, okay, krass, jetzt hat er sich hier wirklich etabliert. Und dann war beim nächsten Spiel wieder so, boah, hier mal irgendwie einen tiefen Touchdown zugelassen und hier mal in Route irgendwie schlecht gecovert und für viele Yards auf der Catch gesorgt. Also der hatte schon, ich finde, ähnlich wie Woolen immer mal wieder so diese Aussetzer, aber jetzt halt rein aus sportlicher Sicht. Von daher bin ich mal gespannt, ob er sich da noch weiterentwickeln kann und wie sich diese Secondary jetzt macht mit diesen beiden klaren Startern. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja dann irgendwie in Runde 1 an 32 doch noch ein Cornerback. Würde mich auch nicht überraschen. Wobei ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, noch nichts gesehen von der Klasse. Kann jetzt nicht sagen, ob da irgendein Corner ist, der in die Richtung interessant wäre. Aber ja, was haltet ihr davon? Also Josh Jobe jetzt so als klare Nummer 1, klare Nummer 2 neben Witherspoon auf Außen?
Hau du gerne raus, Tommy?
Ich finde, es hat sich, glaube ich, so ergeben, irgendwie, dieses Woolen, den man wahrscheinlich eben nicht mehr halten wollte, und Jobe, der wirklich, das ist ein sehr vernünftiger Vertrag für beide Seiten. Also, ich habe jetzt keine große Angst davor, damit in die Saison zu gehen. Ich wäre jetzt aber auch nicht unbedingt enttäuscht, wenn wir jetzt vielleicht früh mal noch einen Pick noch in einen Cornerback investieren, vielleicht noch irgendeinen Free Agent holen. Also, wäre schon ganz cool. Vor allem, ich habe vorhin kurz nebenbei gelesen, dass Jarius Sneed gecuttet wurde. Ich glaube, der wäre zu teuer für uns, aber mal sehen, ob der den Cornerback-Markt noch ein bisschen aufmischen kann. Aber prinzipiell bin ich schon happy, dass wir ihn gehalten haben. Und das war so ein Signing, da bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass der bleiben wird. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber bei dem bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass der sowohl die Sioux ihn halten wollen, aber dass er wahrscheinlich auch in Seattle bleiben will und vielleicht andere Teams ein bisschen zurückhalten. Das sind das bei anderen Spielern von uns.
Ja. Ja, genau. Also irgendwie dachte ich auch so, das ist ein Spieler, den haben vielleicht andere Teams nicht so auf dem Schirm. Ich finde, 8 Millionen im Jahr passt auch irgendwie gut. Also, keine Ahnung, er ist ja jetzt kein Superstar oder so, ne? Sondern es ist halt einfach so, jo, das ist jetzt unser solider Starter. Man weiß, was man an ihm hat. Der war lange total unbekannt und hat sich jetzt halt hochgekämpft und entwickelt und ja. Jetzt verdient er halt sein Wurf, verdient das Geld, aber muss ich schon noch ein bisschen beweisen, würde ich sagen, dass das dann da irgendwie noch mehr kommt. Ja.
Kann mir nur anschließen.
Sehr schön. Dann Drake Thomas, Linebacker, 2-Jahres-Vertrag bekommen, 8 Millionen. Für mich auch totaler No-Brainer. Hat sich mega gut entwickelt. Zweite Saisonhälfte wirklich auch eine defensive Stütze neben Ernest Jones auf Linebacker gewesen. Und neben Ty Okadah jetzt das zweite Mitglied der White Boy White Boy Adventure in der Defense. Sieht man ja auch nicht ganz so oft. Also auch da, ne, habt ihr da irgendwie eine Meinung zu dem Vertrag? Seid ihr sehr happy?
Mir war kurze Zeit gar nicht bewusst, dass es überhaupt ein Ding war mit Drake Thomas. Ich hatte gar nicht im Kopf, er war jetzt nicht präsent für mich, den müssen wir jetzt resignen, oder dass ich es gelesen habe, war ich happy, dass wir ihn nicht verloren haben. Also das passt gut. Guter Vertrag.
Ja, ist auch eine coole Story einfach, also sich da den Starterplatz zu erkämpfen als undrafted Free Agent und dann einen Vertrag da eben abzusahnen. Das ist echt eine nice Geschichte auf jeden Fall. Underrated Spieler und für den Vertrag vollkommen okay, da den zweiten Linebacker-Spot gesaved zu haben und da nicht Tyrese Knight irgendwie auflaufen lassen.
Aber das ist echt ein Abstieg, ne? In der Rookie-Saison total gefeiert fast schon so, ne? Und gedacht so, krass, jetzt haben wir ja echt die Position abgesichert und mittlerweile, oh Gott, hoffentlich startet der kein Spiel. Aber gut, dann haben wir noch einen Zugang, einen externen Zugang, das klingt es hier tatsächlich auch, Rodney Jones, der dritte, kommt von den Colts, ehemaliger Siebtrunden-Pick, hat damals 2 Saisons gestartet, 22, 23, auch jeweils alle Spiele gemacht, aber dann so in der 24er, 25er Saison da so ein bisschen so langsam seinen Starting-Spot verloren und danach dann eher Special Teams gespielt. Also ja, denke mal, das kann jemand sein, der vielleicht irgendwie mit Okada so ein bisschen um den Spot kämpft, aber ich denke dann auch eher so ein bisschen für die Tiefe gedacht, oder?
Ja, also ich meine, ich vertraue jetzt einfach mal McDonald bei seinen Safety-Entscheidungen, die waren ja ganz gut bisher, muss man ehrlich sagen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig Meinung zu ihm. Also Special-Teamer, der Starting-Erfahrung hat auf Safety, das ist eine gute Sache. Und ich finde, ja, wir reden ja jetzt nicht von riesigen Summen hier, vermutlich. Also das wird schon passen.
Ja. Gut, damit haben wir alle der relevantesten Spieler besprochen und können vielleicht ein kleines Fazit, oder was heißt Fazit, Zwischenfazit, ne? Da sind ja noch einige Spieler übrig. Vielleicht jeder einmal kurz, was glaubt ihr, was könnte jetzt noch kommen? Was sind so die größten Needs? Was sind Wünsche vielleicht? 42 Millionen haben wir ja noch an Capspace. Henry, fang du gerne an. Also vielleicht nur sowohl, was du gewünscht, aber auch was du erwartest, ob da jetzt noch irgendwie groß was kommt. Max Crosby vielleicht, dann doch Patrick.
Oh, ich weiß nicht. Also ja, das wäre noch eine coole Geschichte eigentlich. Also da könnte ich mich noch mit anfreunden. Aber ja, das ist eine schwierige Kiste. Also auch mit dem, wer kennt ja alle die Story. Deswegen, ich bin da noch, also nicht in den nächsten Tagen wird da, glaube ich, erstmal noch nichts passieren jetzt. Ich glaube, dass nicht mehr so viel passieren würde. Ich glaube, das wird eher nur so Dev-Player gesigned werden, die auch erstmal die Compensatory-Pick-Formel nicht gefährden. Und ich glaube schon, dass man einfach das Comp-Pick-Game spielen wird jetzt erstmal. Ich glaube, das läuft ja dann noch bis, ich glaube, fast Ende April, dass man da keine Free Agents, beziehungsweise, ich glaube, dann ab 3 Millionen oder so pro Jahr oder so wird das ja dann reinspielen. Ich glaube, deswegen hat man jetzt auch noch keine Splashes gemacht, was externe Free Agents angeht. Weil ich bin da auch echt gesagt, ich habe da keine Panik, keine Hektik als Seahawks-Fan. Ja, wir haben jetzt nicht irgendwie unseren ganzen Core an Spielern verloren. Es sind ein paar Abgänge, aber ich glaube, die können wir alle irgendwie abfangen. Und ich sehe jetzt nicht, dass sich unser Kader dramatisch irgendwie verschlechtert hat. Ich glaube, wir können nächstes Jahr trotzdem wieder. Ja, hört sich komisch an, das so zu sagen, aber wir können wahrscheinlich wieder um Super Bowl mitspielen mit dem Roster und auf einen tiefen Playoff-Run. Ja, ich würde jetzt nicht allzu viel erwarten, ehrlich gesagt. Und was jetzt noch kommt, ist eben der Draft. Wenn man da jetzt nicht für Crosby tradet, dann wird es wahrscheinlich einen Trade-Down geben und man wird irgendwie 5, 6 Picks machen und das war's dann. Hört sich unsexy an, aber...
Ja, ein bisschen unspektakulär, ja.
Ja, so Dominik, komm jetzt. Jetzt hau mal ein paar Namen aus jetzt hier. Komm.
Irgendwelche Namen, einfach nur, dass wir das gehört haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir noch einen riesen Trade machen werden. Davon gehe ich irgendwie nicht aus. Ich glaube, dafür waren die Schachzüge jetzt in der Free Agency einfach nicht. Also, die haben das Ganze, finde ich, nicht wiedergespiegelt, dass man jetzt so nochmal all in gehen möchte und wirklich alles an Geld und Picks hineinwirft das nächste Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch irgendeinen Edge-Rusher holen, den man kennt, irgendein größerer Name, der vielleicht herumschwirrt noch, der vielleicht mal gut war oder nie so gut war, wie man vielleicht dachte, dass er werden wird. Da gibt es ja so die einen oder anderen Spieler. Ich denke mir, wäre so ähnlich, wenn wir so eine halbe DeMarcus Lawrence-Story irgendwie rausholen könnten aus irgendeinem älteren Edge-Rusher noch, um vielleicht so ein bisschen auch Boye Mafes Abgang zu kompensieren, wäre ja ganz cool.
Joey Bosa,
boah, das wäre wild. Also den sehe ich gar nicht. Es gibt so Spieler, die sehe ich nicht in Seahawks Jerseys. Es gibt Spiele, die sehe ich gar nicht in Seahawks Jerseys. Ich glaube, Joey Bosa wäre so ein Spieler. Aber ja, warum nicht? Also wenn das funktioniert. Ich glaube, der wäre halt auch noch immer ein bisschen teuer. Aber kann sich jetzt ein bisschen umsehen. Ich glaube nicht, dass jetzt auch ganz viel Geld reingeschickt wird. Aber vielleicht irgendein Speedrusher, vielleicht ein Dante Fowler Jr. oder sowas. Einfach irgendjemand, in dem McDonald halt einfach noch Potenzial sieht, der vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung in der NFL hat. Das könnte uns gut tun. Ich meine, ich glaube, jeder wünscht sich einen Guard vielleicht noch, statt einem gewissen Right Guard Anthony Bradford. Weiß nicht, ob das passieren wird. Irgendwie haben die Seahawks noch immer extrem viel Vertrauen in ihn. Ich weiß nicht. Absurd. Ich weiß nicht, was dieser Spieler hat. Ja. Aber es gibt ja ein paar gute Guards. Sorry. Wir haben ja im Vorder auch noch mal kurz geredet. Es gibt ja ein paar, da gibt es ja schon den einen oder anderen Namen, den man auch einfach mal probieren könnte. Also, ich musste auch sehr schmunzeln, als ich vorhin gesehen habe übrigens, dass Ifedi jetzt schon 10 Jahre in der NFL ist, der ist nämlich auch gerade Free Agent, der ist 10 Jahre schon in der NFL, ganz, ganz arg, der hat mich komplett vergessen, dass der existiert. Ich hoffe nicht, dass wir ihn holen. Aber es gibt den einen oder anderen Veteran, den man sich holen könnte. Ich meine, die Browns haben ja mit Bitonio und Teller beide verloren, beide Starter. Aber irgendwie, da bin ich so pessimistisch, dass die Seahawks da großartig das machen. Die sind zu confident mit Anthony Bradford. Aber ich glaube auch nicht, dass die riesen Blockbuster-Dinge noch kommen werden. Vielleicht, wenn sich etwas ergibt, vielleicht, wenn irgendwo noch, vielleicht eben ein Cornerback noch, der noch übrig ist, vielleicht tradet man für, ich könnte mir vielleicht eher vorstellen, dass wir noch für jemanden traden, den wir so gar nicht am Radar gerade haben. Also irgendwas, was sich einfach so ergibt. Ich glaube nicht, dass es Max Crosby sein wird. Irgendwas, was John Schneider und McDonald gefallen könnte. Aber die beiden machen jetzt gerade ihre Moves und ich glaube, es ist relativ schwer zu predikten, was sie machen werden. Ich glaube auch, dass kein Running Back mehr kommen wird. Ich glaube, wir werden mit den beiden und einem Rookie in die Saison gehen. Also mit dem Manuel Wilson. Und über den haben wir eigentlich gar nicht geredet, oder? Haben wir über den geredet? Haben wir über Manuel Wilson geredet? Großartig. Stehe ich gerade am Schlauch. Kann sein, dass wir den ein bisschen ausgelassen haben?
Das ist richtig, ja. Vielleicht, weil ich ihn als nicht relevant genug eingeschätzt habe.
Also, nein, wir haben gedacht, wir haben immer wieder kurz angerissen. Aber der ist auch
kurz über wir haben so über George Fulani gesprochen, aber nicht über Wilson.
Ja. Nein, der ist ja auch jetzt nicht das große Signing. Also ich glaube irgendwie, wir machen das ganz, ganz sachte. Wir überstürzen nichts und ich glaube, wir stellen uns ganz gut auf für die nächsten Jahre.
Ja. Ja, und irgendwann Ende August könnte man vielleicht nochmal über Jadeveon Clowney nachdenken, der bekannt dafür ist, eigentlich bis kurz vor Saisonbeginn mit dem Signing zu warten.
Würde ich lustig
finden. Ja, wäre eine ganz schöne Reunion. Ansonsten, ja, es gibt schon noch ein paar Spieler, ne? Also gerade jetzt, wenn wir sagen, Cornerback könnte noch ein Ding sein, so ein Trevon Diggs ist auf dem Markt, einige
Jarius Sneed wurde entlassen übrigens gerade.
Das habe ich vorhin gesagt, falls ich nicht
zugehört habe. Sorry, ich denke schon an meinen Abend.
Jede Folge aufs Neue. Und bei WhatsApp ja sowieso. Ja. In der Nacht wird irgendwas geschrieben und dann am nächsten Morgen so um 12, wenn Henry dann aufwacht. Hey, übrigens, morgen. Seahawks haben Emmanuel Wilson gesigned. Ja, also ich bin auch gespannt, ob da noch was kommt. Trade kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und wenn dann halt wirklich irgendwie für Future Picks, aber das da würde auch irgendwie so dem widersprechen, dass man jetzt eher so ein bisschen versucht, Compensatory Picks zu sammeln. Also, ja, und jetzt von den 4 Picks, die man in diesem Draft hat, da noch irgendwas abzugeben, wäre ja auch Quatsch. Von daher, ja, vielleicht, wer weiß, ne? Vielleicht war es das jetzt wirklich. Vielleicht holt man doch noch Bobby Wagner zurück. man weiß es nicht. Gott, das wäre auch ein Fiebertraum, ey. Naja. Gut. So viel zum aktuellen Stand der Free Agency. Ich werde für die Zukunft keine weiteren Folgen versprechen, wie beim letzten Mal, aber wir werden uns sicherlich in näherer Zukunft wieder hören, denn der Draft steht ja auch an. Da werdet ihr auf jeden Fall Folgen von uns bekommen. Wir bleiben trotzdem gespannt bezüglich der Free Agency, schauen, ob doch noch irgendwie ein interessanter Move kommt. Folgt uns dafür auf jeden Fall auf Social Media. Apropos, Henry, kannst du bitte bei Twitter nochmal Emmanuel Wilson posten?
Das ist nicht relevant genug, sorry.
Das wäre ein ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt uns noch nicht vergessen hier nach der langen Sendepause. Aber jetzt wird es hoffentlich vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger. Wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.